Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausbruch, der Antirepressionssendung auf Radio Dreieckland. Unsere erste Sendung im neuen Jahr 2021. Und noch immer sind verantwortlich für die Sendung der Staat und seine Repressionsorgane. Durch die Sendung begleiten euch heute Emma und Beate. Und zu Beginn wird Thomas Meyer-Falk per Telefon dazukommen. Wir warten noch auf seinen Anruf. Dann beginne ich doch schon mal. Wir wollen einen Überblick geben zu den Themen unserer Sendung heute. Und anschließend gehen wir ins Gespräch mit Thomas. Die Themen sind Beziehungen im Knast im Gespräch mit Thomas. Dann haben wir unsere Rubrik Repression an den Rändern Europas. Ein Gespräch über Gründe des Wiederkehren in Haft und unsere Rubrik kurz gemeldet. Und der Anruf geht ein. Moment, wir nehmen ihn an.
Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, hallo Thomas, bist du da?
Ja, einen schönen guten Abend Emma und Beate und auch alle Zuhörenden. Einen schönen Gruß aus der JVA Freiburg.
Schön, Thomas, dass du da bist und es geklappt hat. Also, zuerst wollten wir dich fragen. Das letzte Mal waren wir im Gespräch noch im Dezember. Gerade habe ich kurz die Sendung vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, was es so für Themen gibt. Gibt es etwas, worüber du aktuell berichten möchtest?
Also wenn wir ganz kurz das Thema Corona anschneiden.
Gerne, ja.
Also da hat sich hier in der Haftanstalt aktuell noch nichts Positives entwickelt. Also wir bekommen also auch keine Hinweise, wann denn überhaupt Gefangene als Gruppe mit Impfungen dran sein werden. Dass uns hier keiner einen konkreten Termin sagen kann, dafür haben wir in der Haftanstalt natürlich Verständnis. Aber dass wir zumindest eine Einordnung hätten, ob wir in der allerletzten Gruppe oder in der zweiten Gruppe oder wo auch immer, in welcher Prioritätengruppe wir rangieren, dazu möchte die Anstalt nichts sagen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt hier im Bereich der Sicherungsverwahrung hat jetzt die Vollzugsanstalt zumindest einzeltherapeutische Maßnahmen wieder aufgenommen. Das heißt, Insassen können sich mit den Therapeutinnen bzw. Therapeuten im sogenannten Trennscheibenraum treffen. Das heißt, da sitzen sie dann hinter Panzerglas, getrennt voneinander, um eine Virenübertragung zu verhindern. Und wer möchte, kann sich sogar von den Therapeutinnen und Therapeuten und dem Sozialdienst im Haftraum anrufen lassen. Das ist ein Entgegenkommen, auf das ich vielleicht nachvollziehbarerweise verzichte. Das ist der eine Punkt zum Thema Corona. Der andere ist, die Stimmungslage im Gefängnis ist durch die massive Beschränkung der Besuchskontakte, will heißen, Besuche finden aktuell gar nicht statt, sondern nur sogenannte Skype-Termine, durchaus angespannt, insbesondere natürlich bei den Insassen, die den Kontakt zu ihren Partnerinnen und Partnern, zu den ganzen Kindern sehr vermissen, weil ich nehme an, ihr draußen werdet das genauso nachvollziehen können. Ein Gespräch über ein Tablet ersetzt nicht den unmittelbaren, konkreten Kontakt. Und angesichts solcher seelischen Spannungszustände entwickeln sich dann auch manchmal etwas plakative Aktionen. Und an Weihnachten hat sich ein Insasse hier bei uns in den Hof gelegt mit seinem Bettzeug, hat sich einen Stein dazugestellt, den er im Hof fand, einen großen, und ein Grablicht aufgestellt und hat dann gemeint, er fühle sich hier wie begraben. Und das symbolisiert, denke ich, einfach als Bild die Stimmung vieler hier inhaftierter Menschen. Das zu diesen Themen.
Ja, Corona beschäftigt uns weiterhin tatsächlich auch hier draußen. Die Kontaktbeschränkungen, wie du sagst, sind digital. Die digitalen Kontakte sind was ganz anderes als echt in Beziehung. Und sehr nachvollziehbar, wenn das drinnen noch weiter und noch mehr zu spüren ist, wo die Beziehungen ja eh schon eingeschränkt sind, vor allem nach draußen. Wir haben anknüpfend, wollten wir an die letzte Sendung zum Thema Beziehung noch mal mit dir sprechen. Hast du jetzt ja schon mit angefangen, aber das letzte Mal ging es ja auch um Beziehungskontakt so von drin nach draußen. Kontakt zu Freundinnen und Verwandtinnen. Diesmal interessiert uns zuerst die Frage, wie gestalten sich Beziehungen zwischen Insassinnen? Vielleicht auch ganz aktuell gerade.
Vorausschicken möchte ich, dass sich meine Aussagen eigentlich auf anekdotische eigene Erlebnisse beziehen und weniger auf irgendeine empirische ermittelte Datengrundlage. Man versteht sich eigentlich auch von selber als Gefangener. Aber ich denke, im Gefängnis haben wir es erstmal mit einer Zwangsgemeinschaft zu tun. Das heißt, dort gucken sich die Menschen erstmal im näheren sozialen Umfeld um. Das heißt, man guckt dann bei einem Zugang in einer Haftanstalt erstmal so die Zelle links, die Zelle rechts. Wer begegnet einem auf den Flur? Wem ist man selbst oder wer ist einem selbst auch persönlich, so wie draußen ja auch, wenn man irgendwie in eine Kneipe geht oder wo auch immer, persönlich sympathisch? Dann entwickeln sich erste Gespräche. Mit dem einen oder anderen oder der einen oder anderen sitzt man dann zusammen, trinkt Kaffee. Ein Großteil der Insassen, sagen wir mal so 60-70%, das sind dann alles dann eher auch wirklich Statistiken, sind Raucher. Das ist ja auch oft dann so ein Einstieg wie draußen ja auch. Eher hast du mal eine Zigarette, hast du mal Feuer. Und so entwickeln sich dann so die ersten Gesprächskontakte. Und wenn dann das persönliche Interesse, also die Gesprächsinhalte auch entsprechend auf Resonanz stoßen, dann entwickeln sich auch intensivere Kontakte. Die Frage, gibt es sowas wie Freundschaften im Gefängnis, die taucht dann auch sehr schnell auf. Da bin ich eher etwas ambivalent. Wir haben es ja hier, wie gesagt, mit einer Zweckgemeinschaft zu tun. Wir haben es ehrlicherweise auch mit Menschen zu tun, die in der Regel selber aus schwierigen biografischen Verhältnissen entstammen, die oft in ihrem Leben auch Enttäuschungen erfahren haben, oft selber natürlich auch andere Menschen enttäuscht haben und die selbstverständlich aufgrund dessen dann auch entsprechende Schwierigkeiten haben, Vertrauen anderen Menschen gegenüber entgegenzubringen und aufzubauen. Und das alles beeinflusst dann auch die Beziehungsgestaltung im Gefängnis. Menschen, die viele Jahre, manchmal über Jahrzehnte zusammenleben, also wenn wir hier jetzt zum Beispiel speziell im Bereich der Sicherungsverwahrung anschauen oder wenn wir in Strafanstalten gucken, wo Menschen sehr, sehr lange Haftstrafen absitzen, vielleicht auch eine lebenslange Freiheitsstrafe, wo sich ja dann Beziehungen unter den Gefangenen über 15, 15, 20 und mehr Jahre gestalten, da entwickeln sich dann bei heterosexuellen Beziehungen Ansätze von Freundschaften. Wenn Menschen bisexuell oder homosexuell orientiert sind, entstehen auch tatsächlich dann Partnerschaften. In ganz wenigen Fällen münden die dann auch in einer Verpartnerung. Mhm. Ja.
Ja. Ja, das war so ein bisschen, hat die zweite Frage, die ich so für mich hatte, dahingehend schon beantwortet, indem du gemeint hast, es ist eine Zwangsgemeinschaft. Das war auch meine Frage, die ist ja tatsächlich geprägt von der Struktur, die vorgegeben ist, also und auch wie lange Menschen dort sind und wie, ja, wie kann man in Kontakt kommen überhaupt? Menschen werden verlegt und wie ist das über die Zeit hinweg, wenn Menschen lange in Haft sind? Genau, dann gibt es noch den anderen Kontakt, den ihr habt, also was ja sonst Gefangene haben, ist ja auch nicht nur der Kontakt zu Mitgefangenen interessieren würde uns vor allem, ist das, wie ist der Kontakt auch zum Gefängnispersonal? Also da gibt es ja, wie auch immer, zwischenmenschliche Kontakte, Beziehungen. Kannst du da was dazu sagen?
Ich denke, da muss man auch dann ja tatsächlich wieder unterscheiden, auch zwischen Haftarten. Haben wir es mit einer Haftanstalt zu tun, in der überwiegend Menschen sitzen mit sehr kurzen Haftstrafen, die für wenige Wochen oder Monate in Haftanstalt bleiben oder über mehrere Jahre oder dann auch wieder Jahrzehnte in einer Haftanstalt, in der mehreren Menschen über viele Jahre dann auch bleiben. Da entwickeln sich dann durchaus auch nähere Kontakte, also die allerdings über den Grad einer Bekanntschaft nicht hinausgehen. Wenn ich jetzt speziell aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung erzählen darf, wir haben es hier ehrlicherweise mit einem hohen Anteil an Sexualdelinquenten zu tun im Bereich der Sicherungsverwahrung, ungefähr 80%, das kann man auch in Statistiken danach lesen, die aufgrund dessen Schwierigkeiten haben, Kontakte zu Menschen außerhalb einer Haftanstalt zu knüpfen und für die geraten dann tatsächlich insbesondere uniformierte Bedienstete zu sowas wie zu einem Freundesersatz aus Sicht der Insassen. Aus Sicht des Personals handelt es sich natürlich immer noch um eine professionelle Beziehungsgestaltung, die da angeboten wird. Aber ich erlebe es hier eigentlich tagtäglich, dass Insassen halbe Stunde, Stunde bei Bediensteten im Büro sitzen, dort ihr Herz ausschütten, was natürlich auch insofern verständlich ist, weil wenn sie ihr Herz im selben Maße anderen Insassen gegenüber ausschütten würden, müssten sie damit rechnen, entweder A, auf Ablehnung zu stoßen oder B, dass sie dann Gegenstand des Gefängnistratsches werden, weil hast du gehört, der und der hat mir das und das erzählt und damit müssen sie natürlich beim Personal nicht rechnen, weil da natürlich eine Schweigepflicht gegenüber anderen Insassen besteht. Das Verhalten, das Verhältnis zwischen einzelnen Insassen und Personal mutet dann mir zumindest in bestimmten Fällen auch sehr vertraulich an. Das heißt, da wird dann auch sich durchaus gegenseitig geduzt. Ich für mich persönlich finde es wichtig, da diese professionelle Distanz, die einfach notwendig ist, auch aus meiner Sicht als Gefangener den Bediensteten gegenüber zu wahren. Das heißt, ich sage selbstverständlich auch guten Morgen, guten Tag und auf Wiedersehen. Und wenn ich etwas möchte, dann sage ich, könnten Sie mir das und das bitte geben. Aber eine wesentlich darüber hinausgehende Beziehungsgestaltung finde ich einfach sehr problematisch. Nun habe ich natürlich auch wieder relativ leicht reden, weil ich habe natürlich das Glück, dass ich halt eben Menschen auch draußen kenne und da halt eben ein reiches Netz an Beziehungen pflege. Wie ich jetzt mich verhalten würde, wenn ich gar keine Beziehungen außerhalb der Haftanstalt hätte und vielleicht auch innerhalb der Haftanstalt Schwierigkeiten hätte, Beziehungen zu gestalten, weiß ich auch nicht. Wir hatten es ja in der letzten Sendung, das Grundbedürfnis des Menschen ist ja Bezogenheit auf den anderen, das heißt ein mitmenschlicher Kontakt. Und deswegen, also früher war ich da härter und habe da härter über Mitgefangene geurteilt, die halt eben dann bei Beamten im Büro saßen. Heute bin ich da etwas nachsichtiger geworden.
Ja, also ich könnte es auch nicht sagen und kann das gut, danke dir, kannst gut nachvollziehen, einfach diese... Genau, das Bedürfnis nach Beziehung und Kontakt, also was uns allen innewohnt, dass da einfach auch sehr viel passiert zwischenmenschlich. Ja, Thomas, dann wollen wir heute für heute auch schon das Gespräch beenden mit Blick auf unsere weitere Sendung langsam. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Und ansonsten?
Nein, ich wünsche euch beiden einfach eine gute Sendung, Emma und Beate, und allen Hörerinnen und Hörern einfach ein gutes Interesse und weiterhin Interesse an eurer Sendung. Und alles Gute einstweilen.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter. Erstmal mit Musik. Thomas, du kannst noch kurz dranbleiben, wenn du möchtest.
Your mind slime in. There is no escape if you don't play the bad game. There is no future if you're born in. Hello, bei unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Heute mit zwei Ausschnitten aus der Antira-Wochenschau vom 18. Januar 2021. Die ganze Antira-Wochenschau findet ihr bei megahex.fm und einem Beitrag von borderline-europe.de. Viel Spaß!
EU-Antibetrugsbehörde leitet Verfahren gegen Frontex ein. Bereits im Dezember wurden Büros im Frontex-Hauptquartier in Warschau durchsucht. Frontex-Chef Légerie nimmt zu den Pushback-Vorwürfen vor dem Innenausschuss des Bundestags Stellung und kann diese nicht entkräften. Viele fordern seinen Rücktritt. Im letzten Herbst waren die Vorwürfe der Billigung von und Beteiligung an illegalen Pushbacks von Menschen auf der Flucht durch die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex von verschiedenen Medien aufgegriffen worden. Daraufhin war der öffentliche Druck auf die EU-Agentur und ihren Chef Fabrice Légerie endlich gestiegen. Im Dezember kam es zu mehreren Befragungen durch einen Innenausschuss des Europaparlaments. Légerie wich aus, lenkte ab und sagte die Unwahrheit, ohne ersichtliche Folgen. Nun wurde öffentlich, dass ein Verfahren der EU-Antibetrugsbehörde OLAF gegen Frontex eingeleitet wurde. Bereits Mitte Dezember wurde das Büro von Légerie und das seines Kabinettschefs Thibault de la Haye-Jousselin durchsucht. Die Vorwürfe betreffen einerseits die erwähnten Pushbacks, andererseits vermutlich damit im Zusammenhang stehende Einschüchterungsversuche und Mobbing von Frontex-Mitarbeiterinnen durch Légerie und de la Haye-Jousselin sowie Günstlingswirtschaft. Légerie stellt neue Leute gerne und vor allem aus seinem Bekanntenkreis in Frankreich ein. In Bezug auf die Pushbacks musste sich Légerie am Mittwoch zusätzlich vor einem parlamentarischen Gremium des Bundestags verantworten. Das Ergebnis? Zitat: Es ist deutlich geworden, dass die fehlende Kontrollierbarkeit dieser Einsätze das Problem ist. Zitat Ende, sagt Grünen-Politikerin Luise Amtsberg. Wir von antira.org finden, Frontex-Einsätze an sich sind das Problem. Denn auch unabhängige Kontrollinstanzen ändern nichts an der Frontex zugrunde liegenden Mission, der Abschottung Europas. Dass es Légerie eh nicht so genau nimmt mit den Kontrollinstanzen, zeigt sein Umgang mit den Posten von 40 GrundrechtsbeobachterInnen, die er bis zum 5. Dezember hätte einstellen sollen, um die Einhaltung der Gesetze während Frontex-Einsätzen zu gewährleisten. Eingestellt hat er bisher keine. Zudem kritisierte Amtsberg, dass Frontex kein Interesse an einer tatsächlichen Aufklärung der Vorwürfe habe. Dies werde daran deutlich, dass die EU-Agentur nur interne Dokumente heranziehe und detaillierte Berichte und die Dokumentation von Menschenrechtsorganisationen außer Acht lasse. Ein weiteres Problem seien juristische Lücken, laut denen es Légerie in Einzelfällen legitim fände, Schlauchboote, die sich nicht in Seenot befinden, davon abzuhalten, die Küste zu erreichen. Diese Haltung des Frontex-Chefs zeigt einmal mehr die menschenverachtende Politik, die als Grundlage für die europäische Grenz- und Küstenwache dient. In einem Dokument, das der Athener Tageszeitung Katimerini vorliegt, beschreibt ein Mitarbeiter vielmehr, Légerie habe wiederholt geäußert, Frontex sei kein Rettungsdienst und die Meldung von Pushbacks führe weder zu Beliebtheit noch zu einer Beförderung in der Agentur. Viele fordern nun den Rücktritt Légeries. Mit dessen Rücktritt wird sich jedoch nichts am Auftrag von Frontex ändern, Migrationskontrolle um jeden Preis. Dieser Auftrag wurde ihr von der EU erteilt und die Pushbacks werden von vielen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten gebilligt und sogar angestrebt. 2021 keine Verbesserungen auf den Fluchtrouten zu erwarten. Der Guardian zeigt in einer lesenswerten Analyse Szenarien auf den Fluchtrouten Balkanroute, Griechenland, Mittelmeer und Ärmelkanal auf. Darin werden auch die wichtigsten Entwicklungen im vergangenen Jahr sowie die Anzahl von Todesfällen und Pushbacks zusammengefasst. Insgesamt ein deprimierendes Fazit. Keiner der befragten AkteurInnen erwartet eine Verbesserung der Situation für geflüchtete Menschen. Auf der Balkanroute wird sich die Zahl der ankommenden Menschen wieder erhöhen, sobald sich die Corona-Situation verbessert hat, während die betroffenen Länder, insbesondere Bosnien als Haupttransitpunkt, in keiner Weise auf die Versorgung dieser Menschen vorbereitet ist. Für die griechischen Lager sind ebenfalls keine Verbesserungen zu erwarten, solange die europäischen Regierenden an ihrer Strategie der Abschreckung und Abschottung festhalten. Die Pandemie könne von den griechischen Behörden hingegen weiterhin genutzt werden, um ihre Agenda zu beschleunigen, geschlossene Zentren auf den griechischen Inseln zu schaffen und die Grenzkontrollen zu verstärken. Die Flucht über das Mittelmeer wird auch 2021 häufig tödlich enden, solange keine Bereitschaft für ein offizielles europäisches Seenotrettungsprogramm besteht. Zivile AkteurInnen der Seenotrettung wären schon über ein Ende der Kriminalisierung ihrer Arbeit froh. Die Möglichkeiten, in Großbritannien Asyl zu beantragen, sind nach dem Brexit noch weitestgehend unklar. Für die Flucht über den Ärmelkanal stehen die Zeichen weiterhin klar auf Abschottung.
Wie in der Dezember-Sendung angekündigt, jetzt noch ein paar Infos zum Fall von Amir und Rasuli, zwei der vielen, vielen kriminalisierten und verurteilten Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen. Die beiden wurden zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt und ich verlese euch jetzt hier den Artikel von borderline-europe.de zu deren Fall. Amir und Rasuli versuchten im März 2020 auf einem Schlauchboot Griechenland zu erreichen. Sie wurden von der griechischen Küstenwache angegriffen. Sie versuchten, sie unter Gewaltanwendung zurück in türkische Gewässer zu drängen. Die Küstenwache beschädigte das Boot dabei so, dass es unterzugehen drohte, sodass sie die Menschen letztlich an Bord nehmen musste. Amir und Rasuli wurden festgenommen und willkürlich des Schmuggels und der Gefährdung von Menschenleben angeklagt. Außerdem für ihre eigene Einreise. Am 8. September, übrigens dem Tag des Brandes in dem geflüchteten Lager Moria, wurden sie zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Amir und Rasuli, 25 und 23 Jahre alt, flohen aus Afghanistan auf der Suche nach einem Leben in Sicherheit. Angesichts Europas zunehmender Abschottungspolitik, die es Geflüchteten unmöglich macht, legal nach Europa einzureisen und Asyl zu beantragen, waren sie gezwungen, sich auf den lebensgefährlichen Weg über die Ägäis zu begeben. Mit auf dem Boot befanden sich unter anderem auch Amirs kleine Tochter und seine hochschwangere Frau. Sie flohen im März 2020, dem Monat, in dem die griechische Regierung die Aussetzung eines der grundlegendsten Menschenrechte, das Recht, Asyl zu beantragen, verkündete und infolgedessen Schutzsuchende für ihre eigene, in Anführungsstrichen, illegale Einreise bestrafte, im krassen Widerspruch zu EU-Recht und zur Genfer Flüchtlingskonvention. Die griechische Küstenwache attackierte das Boot unmittelbar, nachdem es griechische Gewässer erreicht hatte, und versuchte es unter Einsatz von Metallstangen zurück in türkische Gewässer zu drängen. Dabei beschädigte sie das Boot, wodurch Wasser eindrang, und gefährdeten somit das Leben der Menschen an Bord. Der Fall von Amir und Rasuli ist einer von vielen, der in dem aktuellen Bericht stigmatisiert, kriminalisiert, inhaftiert, der Kampf gegen vermeintliche Schleuser auf den griechischen Hotspot-Inseln von Borderline Europe veröffentlicht wurde. Den ganzen Bericht findet ihr online auf www.borderline-europe.de. Und das war's auch schon wieder von unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas mit zwei Ausschnitten aus der Antira-Wochenschau vom 18. Januar 2021 von antira.org und einem Beitrag von borderline-europe.de. Dort findet ihr mehr Infos zu aktuellen Antirepressionskampagnen an den Rändern Europas. Und wir sagen hier wie immer: No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight law in order. Feuer und Flamme, den aktiven Behörden.
Ja, als nächstes hört ihr einen Beitrag von Radio T über Gründe für das Wiederkehren in Haft und die prekäre Situation von entlassenen Gefangenen.
Mauersegel.
Thank you.
herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem wöchentlichen Kaffee-Klatsch Mauersegeln rund um das Thema Gefängnis. Mit mir Sani W. aus der JVA Chemnitz.
Auch ein herzlich willkommen von mir zu unserem Gespräch über die Mauern aus dem Studio von Radio T.
Wir haben gesagt, dass wir heute über Reinhaftierung von Gefangenen sprechen sollen oder auch Wiedereinlieferung. Es wird auch Rückfallquote genannt, dieses Thema, wenn Gefangene wieder ins Gefängnis kommen. Ich weiß nicht, welches Wort da am passendsten ist. Darüber können wir gleich noch gerne sprechen. Ich habe hier ein paar Zahlen rausgesucht vom Stand von März 2019, denn es gibt leider noch keine neuen Daten für das Jahr 2020. Hier Anzahl der Sicherungsverwahrten und Strafgefangenen insgesamt waren es 50.589 und davon sind in dem Jahr 58,5% wieder eingewiesen worden ins Gefängnis. Das ist über ein Drittel, also knapp an die 40%. Das ist schon echt ein ganz schön hoher Satz. Bei den Frauen waren das 26,9% insgesamt und bei den Männern 39,8%. Also da war es schon deutlich mehr. Und wir wollen heute über die Gründe der Wiedereinlieferung sprechen. Warum kommen Gefangene erneut in den Knast? Warum kommt man nicht aus diesem Kreislauf raus? Was bräuchte es da vielleicht? Über deine eigene Geschichte, aber auch das, was du im Gefängnis erlebst, weil du jetzt auch schon ein Weilchen da bist und immer wieder erzählt hast, dass Leute zurückkommen, so ein bisschen die Bilanz von 2020 vielleicht zu ziehen. Ja, Sunny, erzähl mal, was denkst du, welches Wort passt denn eigentlich am besten zu diesem Phänomen, dass Leute wieder ins Gefängnis müssen?
Wir sagen dann immer Wiederkehrer.
Und wie hast du das letzte Jahr erlebt mit den WiederkehrerInnen?
Also letztes Jahr fand ich erschreckend, weil allein im letzten Jahr gut 19 Frauen wiedergekommen sind, die ich persönlich in den fast 3,5 Jahren Haft jetzt hier kenne. Und das war sehr erschreckend, die Zahl für mich.
Wie ist es dann, wenn die wieder in den Knast kommen? Ist es wahrscheinlich sehr beschämend, oder, dass man wieder zurückkommt?
Ja, auf jeden Fall. Also der Großteil schämt sich auf jeden Fall extrem halt dafür. Die letzte, die ich jetzt sogar kenne, die war noch nicht mal 3 Monate draußen gewesen in Freiheit und war halt einfach gnadenlos überfordert. Das, was man dann auch immer wieder halt hört, wenn man darauf anspricht, Mensch, du wieder hier, was ist denn schiefgelaufen, was ist denn passiert? Und das ist das Erste, was halt immer wieder anklingt, ist halt einfach diese Überforderung, mitten im Leben wieder zu stehen und die ganze Verantwortung wieder selber zu tragen, zumal man hier drinnen alles an Verantwortung abgenommen bekommt. Und halt auch, dass es keine Hilfeleistungen großartig gibt in unserer Gesellschaft.
Du hast jetzt schon angefangen, Gründe zu nennen, also eben so diese Überforderung draußen, wieder eigenständig handeln zu müssen, Entscheidungen treffen zu müssen, etwas, was du meinst, was im Knast einem komplett abgenommen wird. Was sind noch andere Gründe?
Ich denke, dass es eigentlich mit die zwei Hauptgründe halt sind. Je nachdem, wie lange man auch hier drin ist, man nimmt sich so viel vor und das ist ein Höllenort schlechthin und man will einfach alles vermeiden, um an diesen Ort halt wiederzukehren und alle diese Wünsche und Ziele, die man sich dann setzt, wenn man dann auf einmal draußen steht und wieder mit einem selber zurechtkommen muss und keine Hilfestellung halt bekommt, das überfordert die Menschen ganz schnell. Dann kehren die halt ganz schnell in das alte Umfeld halt zurück, was halt viel dazu beigetragen hat, dass viele hier drinnen gelandet sind. Und ganz schnell ist man dann in dem ganzen Strudel halt wieder drin. Gerade bei Drogensüchtigen ist das halt noch schlimmer, denn überhaupt dann halt, ne, in den alten Kreis halt zurückzukehren und dann, ach ja, mein Gott, dann nehme ich jetzt eine Leingrisse oder ziehe jetzt immer am Joint, was soll halt schon passieren, aber dann geht es mir mal kurz besser und ich kann mal kurz abscheiden, ich kann mal kurz vergessen, aus dem einen werden zwei, aus dem zwei werden drei und so weiter und so weiter. Irgendwann reicht das Geld, was man vielleicht vom Staat nicht bekommt, nicht mehr dafür und dann wird man halt relativ schnell dann halt auch wieder kriminell.
Ja, Geld ist ein gutes Stichwort, also gerade beim Vollzug von, beziehungsweise bei der Inhaftierung von Frauen, bei Delikten wegen Drogen oder Eigentum halt eine große Rolle spielt, warum Leute überhaupt erst ins Gefängnis kommen. Wie läuft es konkret ab, wenn du rauskommst, auf was für einer finanziellen Basis, weil du ja im Gefängnis kein Geld hast, lebst du dann erstmal und wie ist da der Vorgang konkret?
Also je nachdem, wenn man jetzt in der Haftanstalt halt arbeiten geht, dann kann man ja sogenanntes Überbrückungsgeld ansparen. Das sind maximal 1.400 €, je nachdem, wie gesagt, wie lange man hier drin ist. Hat man das als Maximum dann halt zur Verfügung, wenn man hier rauskommt, dann die ganzen Ämterwege halt los, ne, dass man sich krankenversichern muss, dann muss man Arbeitslosengeld 1 beantragen, wenn das nicht greift, dann Arbeitslosengeld 2. Ich alleine habe ein Jahr und 2 Monate knapp gebraucht, um dieses Überbrückungsgeld voll zu bekommen. Viele sind ja in Klammern gar nicht so lang hier, haben auch überhaupt gar keine Arbeit, verdienen halt relativ wenig in den Arbeitsstellen, dass die noch nicht mal im Ansatz dieses Überbrückungsgeld zur Verfügung haben, zumal dieses Überbrückungsgeld dann auch angerechnet wird an die Gelder, die man dann halt beantragt, zumindest an Hartz IV. Man muss sich dann aber auch vorstellen, viele, je nachdem wie lange sie dann auch in Haft waren, haben vielleicht draußen gar nichts mehr, also auch keine Kleidungsgegenstände mehr, was dann alles wieder neu beschafft werden muss. Es muss in Wohnraum beschafft werden, es müssen Möbel beschafft werden, alleine Fahrkarten, um vielleicht Amtswege zu streiten, ne, das kostet alles Geld.
Mit diesem Kreislauf von, also dieses Thema Armut ist ja gar nicht so zu unterschätzen, ne? Also so, okay, du hast vorher gesagt, ihr könnt 1.400 Euro maximal anhäufen, um dann davon erstmal zu leben und sich die Grundlagen wieder herzustellen, was aber auch dann von amtlichen Geldern, staatlichen Geldern abgezogen wird. Aber mit dem, was ihr im Gefängnis auch lernen könnt und Ausbildung machen könnt, sind es ja also alles eher Berufe, die einen jetzt nicht unbedingt reich machen, ne? Also eher so harte Arbeit und nicht so krass gut bezahlt, plus die sozialen Hintergründe, plus Suchtgeschichten, Drogengeschichten, dann auch noch das Stigma als Gefangene. Da macht es ja nicht unbedingt leichter, sich eine finanzielle Stabilität aufzubauen.
Ich denke, dass es auch mit einem großen Faktor auf jeden Fall halt spielt. Na, und Ausbildungsmöglichkeiten, ja, gibt es, aber das sind halt auch ganz arg wenige. Und wenn, dann sind es halt immer jeweils 10 Plätze, die zur Verfügung stehen in den Ausbildungsbereichen. Also wir haben den Ausbildungsbereich Modenäherei, den Ausbildungsbereich Fachlageristik. Jetzt ist wieder, habe ich jetzt erst erfahren, ganz neu, dass auch die Bauten- und Objektbeschichter und auch die Tischler, dass das wieder komplette Ausbildungen sein sollen. Aber das sind halt, wie gesagt, 4 Ausbildungsberufe und darauf beruft man sich ja hier auch sehr gerne, dass es halt auch der Resozialisierung dient, dass man halt einen Beruf erlernt, einer regelmäßigen Tätigkeit nachgeht. Aber trotz allem, wie du ja schon selber sagst, sind es jetzt keine Berufe, wo man jetzt in Anführungszeichen reich wird. Das dient dann eher dem Überleben statt dem Leben.
Vor allem ist es ja auch so dieses, dass im Gefängnis der Lohn, der Stundenlohn für eure Arbeit so gering ist, dass es auch so eine geringe Wertschätzung ja auch irgendwie darstellt. Also auch wenn es für euch dann vielleicht anders anfühlt, aber so von außen betrachtet strukturell auch eine Art Beschäftigungstherapie auch irgendwo ist. Also geht arbeiten, um einen täglichen Rhythmus zu haben und um wieder dann Arbeitsbienchen zu sein in der kapitalistischen Gesellschaft.
Ja, definitiv.
Ja, das sind ja auch so diese spezifisch auf den Frauenknast bezogenen Punkte eigentlich interessant anzuschauen, weil auf der einen Seite sind ja die meisten Frauenknäste eher dann entfernt von den ehemaligen Wohnorten der Gefangenen, weil es eben nicht so viele gibt lokal. Und auf der anderen Seite haben Frauen meistens eine Haftstrafe, die unter ein Jahr ist, abzusitzen. Würdest du sagen, dass es eher leichter ist, wenn man kürzer im Knast war, wenn man noch mehr draußen an Anknüpfungspunkte hat, vielleicht auch noch eine Wohnung, die man in der Zeit halten konnte?
Rein theopraktisch gesehen würde ich halt schon sagen, dass es leichter macht, wenn umso kürzer man hier drin ist, weil, wie du ja schon selber sagst, hat man vielleicht die Möglichkeit, vom Sozialamt zum Beispiel die Wohnung noch getragen zu bekommen. Das setzt halt voraus, dass man eine Haftstrafe unter 6 Monaten halt hat. Dann wird der Wohnraum vom Amts wegen halt übernommen.
Das ist ja echt krass, so sich vorzustellen. Wenn du länger in Haft bist, vor allem, du hast keine Wertgegenstände mehr, du hast kein Handy mehr, kein Konto, keine Geldkarte, kein Rechner, kein Internet, keine Wohnung. Wenn es schlecht kommt, nicht mal mehr ein soziales Umfeld, was dich irgendwie auffängt. Und im schlimmsten Fall spazierst du aus den Mauern des Gefängnisses heraus und weißt nicht, wohin. Wo gibt es da Anlaufstellen und werden die genutzt und gibt es da genug?
In der JVA Chemnitz haben wir hier dieses Übergangsmanagement. Also die sollen einzelnen Einheit helfen, einen Wohnraum dann für im Anschluss der Haft halt zu finden. Das Problem ist aber, wir sind so im Schnitt immer so Pi mal Daumen, so 200 bis 250 Gefangene plus minus mehr. Ist auch schon mal vorgekommen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann nur 2 Damen dafür zuständig sind, dass es halt unter anderem sehr, sehr schwer werden kann, da die entsprechende Hilfestellung halt auch zu bekommen. Also ich persönlich habe auch viele Frauen kennengelernt, die bis zum letzten Tag vergebens halt auf einen Termin gewartet haben oder die Zeit einfach zu kurz war, einen entsprechenden Wohnraum zu finden, weil man kann sich vorstellen, dass es für ehemalige Inhaftierte auch so halt schon schwer ist, einen Wohnraum zu finden, wenn man halt einfach sagen muss, naja, ich war jetzt so und so lange in Haft gewesen. Weil viele ja natürlich diese Mietschuldenfreiheit haben wollen und dann natürlich fragen, ja, wo haben sie denn zum Schluss gewohnt? Und spätestens da muss man ja dann sagen, naja, in der JVA Chemnitz für den und den Zeitraum. Und dann sind ja viele Vermieter dann halt schon abgestreckt und ja, nee, wollen wir nicht. Und ich kenne auch einige, die einen Wohnraum gefunden haben, ne, aber das macht halt deswegen trotz allem halt nicht leichter, wenn das entsprechende soziale Umfeld dann einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Wohnraum und so, alles klar, braucht man, aber das alleine hilft einem halt auch nicht.
Aber es gibt auch ja so straffälligen Hilfe von karitativen Verbänden. Hast du da schon von gehört, wie das abläuft?
Ich habe selber damals die Erfahrung mit denen gemacht, zum Beispiel mit der Stadtmission in Zwickau. Das ist eine ganz, ganz patente und liebe Frau, also die ihm da wirklich auch versucht, so wie es hier zur Verfügung steht, halt auch zu unterstützen und wo man auch im Nachgang immer eine Anlaufstelle hat und fragen kann. Dann kann man sich aber vorstellen, dass es halt auch sehr schwierig ist, da unter anderem ja einen Termin halt zu bekommen, ne? Weil es gibt ganz, ganz wenige Anlaufstellen dafür, für die Anzahl der Gefangenen, die es gibt. Und die Damen und Herren, die das dann managen, ja auch ganz schnell an ihre Kapazitäten kommen.
Und jetzt gerade so Corona-spezifisch, als es jetzt ja im Laufe des letzten Jahres diese ganzen Blitzentlassungen gab von Ersatzfreiheitsstrafe-Gefangenen, das war bestimmt auch so, dass man dann eigentlich gar nicht sich vorbereiten kann auf die Entlassung, was es wahrscheinlich nicht leichter macht, dann draußen wieder anzuknüpfen.
Nee, gar nicht. Also einige davon waren dann auch ein bisschen überfordert. Das hat man dann halt mitbekommen. Der Sozialdienst ist halt vorab zu den Gefangenen halt hingegangen und hat halt auch gefragt, ob sie dann einen Wohnraum haben oder jemanden, wo sie halt hin könnten, jetzt, wenn sie jetzt entlassen werden würden. Ja, die waren halt einfach total überfordert. Durch Corona ist jetzt nun alles auch viel, viel komplizierter geworden, auch gerade was die ganzen Gelderangelegenheiten halt betrifft. Man kann nicht mal eben so aufs Jobcenter gehen und sagen, so, jetzt bin ich wieder da, ich würde gern Geld beantragen, so und so ist mein Stand. Es läuft ja ohne Terminvorgabe vorab überhaupt nichts mehr dahingehend.
Und wie ist es, sobald du aus den Mauern des Gefängnisses rauskommst und jetzt mal angenommen, du bist nicht auf Bewährung raus, sondern wirklich Ende der Haftzeit, Ende der Strafe, inwiefern besteht da noch eine Beziehung zum Gefängnis? Gibt es da noch irgendwie Kontakt oder irgendwie Nachfragen oder ist es wirklich abrupt beendet?
Das ist dann abrupt beendet. Wenn man hier sogenannte TE gesessen hat, also Terminende, gibt es keinerlei Kontakt mehr dann. Und man kann sich halt vorstellen, wenn man dann ein paar Jahre halt in Haft gesessen hat und man jahrelang nichts anderes getan hat, als die Verantwortung großteils abzugeben, weil sich hier einfach um alles in Klammern halt gekümmert wird, ist es halt total schwierig und überfordert.
So mal auf struktureller Ebene ja so spannend, dass dieses Stichwort Resozialisierung, also wieder in soziale Gefüge irgendwie einzuordnen und seinen Platz darin zu finden, ja ein großes Stichwort ist, was Knäste legitimiert oder legitimieren soll. Laut Gesetz, auch sächsischen Justizvollzugsgesetzen, als großes Ziel für Gefangenen. Aber wenn du jetzt davon redest, dass eben Selbstständigkeit voll verlernt wird, man gar keine Entscheidung mehr treffen kann, ich meine, wie auch, wenn du keine freie Wahl mehr hast, dann ist es ja überhaupt an diesem Ziel total vorbeigeschossen. Und auf der anderen Seite, die statistischen Zahlen zu Beginn, die ich aufgezählt habe, über ein Drittel der Gefangenen kehren zurück ins Gefängnis, ist ja eigentlich der Beweis dafür, dass das Gefängnis als Institution so nicht funktioniert. Ist es auch irgendwie im Diskurs im Gefängnis, dass sich das auch eingestanden wird von den BeamtInnen zum Beispiel, die da drin arbeiten?
Nein, also im Gegenteil. Es wird dann halt immer direkt halt geschimpft und gewettert halt, ne, so ja und haben wir ja gewusst und ne, dass sie wiederkommen, dass sie es eh nicht schaffen und das zieht die Menschen dann halt einfach nur noch mehr mit runter. Also die Fehler werden dann überhaupt nicht beim System oder bei den Menschen, die für das System halt arbeiten, gesucht, sondern halt eher bei uns Strafgefangenen. Ne, und das ist halt das, was dann halt auch noch mehr beschämt. So gerade wenn dann vielleicht Hoffnungen in einem reingesetzt werden und ja, und sie sind auf einem guten Weg und sie haben die besten Voraussetzungen und man dann trotz allem halt wieder in den Knast halt zurückkehrt.
Ja, Scham ist da bestimmt ein richtig großes Thema, ne?
Ja, definitiv.
Und ihr untereinander, also Gefangene untereinander, ist es dann auch so, boah, die ist schon wieder hier, die hat es nicht geschafft, die wollte es sich doch vornehmen und keine Drogen mehr nehmen oder wie auch immer? Oder seid ihr da eher so, hey, scheiße, dass es nicht geklappt hat? Also wie seid ihr da gegenüber euch?
Also das ist sehr zwiegespalten, muss ich leider dazu sagen. Also einige schimpfen wir dann halt total und ja, guck hier, die Loserin und ist wieder da und hat es nicht geschafft, haben wir doch gewusst, ne, dass sie es eh nicht gepacken bekommt. Und andere sind, also wie ich dann halt auch, sind dann halt eher verständnisvoll, weil ich es halt ganz einfach auch halt besser weiß, ne? Und ich hatte damals auch die besten Voraussetzungen. Ich hatte ein relativ gutes soziales Umfeld gehabt. Ich hatte eine Therapie in Aussicht. Ich hatte Therapeuten in Aussicht. Ich hatte dann relativ zeitnah wieder einen Wohnraum. Hatte mir das Beste halt vorgenommen. Und trotz allem bin ich 5 Jahre später dann wieder hier, ne, in der JVA Chemnitz gelandet. Von daher weiß ich halt einfach auch, wie die Frauen sich dann halt unter anderem dann halt fühlen.
Aber vielleicht noch so zum Schluss. Die Gesellschaft beruht ja sehr stark auf solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann als Beweis für etwas genommen werden, dass es eben funktioniert oder nicht funktioniert, wie beispielsweise jetzt diese über ein Drittel der Gefangenen gehen zurück ins Gefängnis. Das ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass Gefängnis, wie es gerade ist, nicht funktioniert. Ich würde sagen allgemein, es funktioniert nicht nach diesem Prinzip, vor allem nicht mit dem Vorbehalt, dass es zu einer Resozialisierung führen soll. Denkst du, wenn es bekannter wäre in der Gesellschaft, diese Zahl, diese Menge auch an Menschen, die wieder zurück ins Gefängnis müssen, dass die Menschen vielleicht sich Gedanken machen würden? Oder glaubst du, dass es egal ist, weil dieses Stigma auch von Gefängnis und Gefangenen so stark ist?
Ich denke auch, dass es sehr zwiegespalten ist. Ich denke, dass vielleicht einige in der Gesellschaft dann darüber nachdenken würden und vielleicht dann auch mit uns zusammen daran kämpfen würden, dass es halt andere Lösungsmöglichkeiten gibt, halt statt die Haftanstalt. Und es gibt andere Möglichkeiten. Und ich denke aber, dem Großteil dann vielleicht wie andere Mitgefangene hier sein, eher die Schuld halt abweisen, als vielleicht auch ein bisschen mit beim Staat suchen.
Gemeldet.
Auch dieses Jahr fanden Kundgebungen vor vielen Knästen am Silvester in Deutschland statt. In Berlin, Essen, Freiburg und Köln wurden die Kundgebungen auf den 30. Dezember vorverlegt, um die bundesweit geltende Versammlungsverbot zu umgehen. In den meisten Städten, wo Aktionen stattgefunden haben, wurde aber nichts vorverlegt. Sowohl angekündigt als auch unangekündigt fanden Aktionen am 31. in Chemnitz, Bremen, Dresden, Göttingen, Stuttgart und Tübingen statt. In Stuttgart könnte am 31. lediglich eine Kundgebung stattfinden, da ein massives Polizeiaufgebot die ca. 80 Aktivistinnen daran gehindert hat, die geplante Knastspaziergang durchzuführen. Die Leute kamen dann aber wieder und so fand eine Knastspaziergang am 1. Januar in Stuttgart statt. In Hamburg fand eine unangekündigte Aktion statt, nachdem die Kundgebung verboten und abgesagt worden war. In Augsburg fand eine Aktion am 2. Januar statt. Freiheit für alle. Der Jahreswechsel wurde aber nicht nur von Feuerwerk und Kundgebung an den Knästen erhellt, sondern auch von 7 Bundeswehr-Jeeps, die auf dem Mercedes-Gelände in Leipzig-Schönfeld in Flammen aufgingen. Die Bundeswehr verdient unsere Aufmerksamkeit als Element im repressiven Instrumentkasten des Staates, ebenso wie die anderen Institutionen, die es in den letzten Jahren zu Silvester getroffen hat, heißt es in den Bekennerin-Schreiben. Auch Dance und Vonovia bekamen Besuch in Leipzig in die Silvesternacht.
Wir haben die Scheiben von einem Wohnobjektbüro eingeschlagen, den Innenraum mit Farbe dekoriert und außen eine nette Botschaft hinterlassen. Das Büro in Störlitz ist nun schon mehrmals auf Indy als Angriffsziel aufgetaucht. Wann haut ihr endlich ab? Heißt es auf de.indymedia.org. Der Stadtschutzgebäude in Stuttgart bekam auch Besuch und einen neuen Anstrich. Hinterlassen haben wir eine Markierung durch Farbbeutel und den Schriftzug »Kein Freund, kein Helfer«, heißt es auf chronik.blackblocks.org. In Magdeburg hingegen veranstalteten Unbekannte einen Tag der offenen Fenster beim Ordnungsamt. Sämtliche Scheiben gingen zu Bruch. Wir könnten anschließend unbekannt in die Nacht verschwinden. Das Ordnungsamt profiliert sich immer mehr zu einer Hilfspolizei und übernimmt deren Aufgabe. Sie waren in der Silvesternacht auch dafür zuständig, die sogenannten Corona-Regeln umzusetzen. Wir hoffen, dass unsere Aktion Nachahmerin findet, denn repressive Zeichen der Macht und des Staates gibt es im Stadtbild zuhauf. Lasst uns gemeinsam unsere Freiheit erkämpfen, heißt es im Bekennerin-Schreiben. Twitter sperrt EA Hamburg. Am 8. Januar 2021 wurde der Account der Ermittlungsausschuss Hamburg von Twitter gesperrt. Die Sperrung des Accounts wird von Twitter nicht erklärt, der auf Nachfragen nach dem Grund und die Länge der Sperrung nicht reagiert. Der EA schreibt: Seit längerem nutzen wir als EA unsere Mastodon-Account, ausführlicher als den bei Twitter. Wir posten etwas früher und haben mehr Zeichen dafür. Immer wieder bitten wir dort darum, neben zentralen Diensten auch Alternativen wie Mastodon auszuprobieren. Am 9. Januar fand in Freiburg eine Demonstration statt. 200 Personen zogen durch die Stadt für einen antifaschistischen 2021. Die Demonstration ging von Bertelsbrunn bis zum Stühlinger Kirchplatz und wurde zweimal von Faschisten gestört. Ein längeres Bericht über die Aktion findet ihr auf rdl.de. Der Abschlussrede der antifaschistischen Jugend Freiburg endet mit der Schlusswort: Lass uns daran in diesem Jahr anschließen. Ob am AfD-Wahlstand, bei einer Querdenker-Veranstaltung oder auf der Straße, lass uns antifaschistisch leben, lasst uns kämpfen für eine bessere, eine solidarische Welt und gegen den Faschismus. In Brüssel starb Ibrahima Bari am 10. Januar in Polizeigewahrsam. Das Antira-Wochenschau berichtet. Der 23-jährige Ibrahima Bari wurde am vergangenen Samstag bei einer Polizeikontrolle verhaftet und starb kurz darauf. Seine Angehörigen wurden erst Stunden später informiert. Laut belgischen Medien haben die Behörden der Familie teils widersprechende Versionen über den plötzlichen Tod von Ibrahima vermittelt. Er soll kurz nach seiner Ankunft das Bewusstsein verloren haben und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Laut dem Anwalt der Familie sei er jedoch zuvor 5 Minuten lang auf dem Boden liegen gelassen worden. Diese mehrere Minuten ohne Versorgung sind entscheidende Momente, in denen Ibrahimas Leben hätte gerettet werden können. Die Beamten haben ihn zum Sterben zurückgelassen, sagt der Anwalt. Und weiter: Das ist inakzeptabel. Leider sehen wir in Brüssel, dass dies keine Ausnahme ist. Der Vorwurf steht im Raum, dass Ibrahima sterben gelassen wurde, weil die Polizeibeamtin rassistisch motiviert handelten. Der Tod von Ibrahima Bari reiht sich ein in eine lange Liste weltweiter Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und People of Color. Mit der Kraft der Black Lives Matter Proteste des vergangenen Jahres kam es am Mittwoch in Brüssel zunächst zu einer Demonstration mit über 400 Teilnehmerinnen, anschließend zu Ausschreitungen. Die Demonstrierenden sind wütend und sich sicher, Ibrahima würde noch leben, wäre er nicht schwarz gewesen. Sie skandieren: Polizisten, Mörder. Bei den Ausschreitungen wurden unter anderem 6 Polizeifahrzeuge beschädigt, sowohl die Polizeistation, in die Ibrahima gebracht wurde, in Brand gesetzt. Es kam zu über 100 Festnahmen. Joe ist frei. Nach 6 Monaten in U-Haft dürfte Joe am 14. Januar 2021 endlich die JVA Stammheim verlassen. Der Soli-Gruppe schreibt, inwieweit diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die Haft von Dee hat, muss noch geklärt werden. Klar bleibt jedoch, dass das Verfahren gegen die beiden damit nicht vom Tisch ist und weiterhin aller Voraussicht nach im März beginnen wird. Die Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft und Ermittlungsgruppe besteht weiterhin. Spekulation und Getratsche widersprechen einem solidarischen Umgang grundsätzlich, ausnahmslos und überall. Die Verfolgung der antifaschistischen Bewegung in Baden-Württemberg hat sich hiermit noch nicht erledigt. Umso wichtiger bleibt es daher, weiterhin aktiv zu bleiben und uns auch den öffentlichen Raum zu nehmen. Kam daher am 20. März zur Solidaritätsdemo nach Stuttgart. Wir freuen uns, Joe nun wieder in unserer Mitte zu haben. Doch die sitzt vorerst weiterhin im Knast. Zeigen wir weiterhin unsere Solidarität mit ihnen und machen klar, Antifaschismus bleibt notwendig.
We'll be right back.
Das war Ausbruch, die Anti-Repressionswellen, Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag im Monat auf RDL 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr auch alle unsere Sendungen nachhören, einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Die nächste Sendung ist am 28. Februar 2021. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, viel Spaß euch, lasst euch nicht erwischen.
De boissons trop sucrées, j'ingère un pain carné. Entre deux films imbéciles, il faut que je cheeseburger. J'ai le droit de tout acheter sous le lit carmel. Je profite de ma liberté sous la protection des vigiles. Entre deux partenaires virtuels, je caresse ma souris. Entre deux étreintes digitales, mes doigts sont sous la douche. J'ai le droit de me masturber devant mon moniteur. J'en profite pour décompresser entre deux frustrations. Entre deux eaux naturelles, je surfe dans la grisaille. Entre deux eaux de loisirs, laquelle est la plus glauque? J'ai le droit de faire la navette sur les autoroutes à péage. De faire la queue pendant des heures dans les embouteillages. J'ai ma place dans les flux tendus parmi les camions lèvres. J'attends cet homme de marchandises qui nous réduise à l'azur. Nous n'aurons plus rien à voir.